lange Zeit, seit wir das letzte Mal da waren. Aber wir sind und wir kennen uns noch, immer noch und auch mit Namen. Gell? Und das ist das Schöne. Es kann auch so sein, dass wir uns so verändert haben, dass man einen nicht mehr erkennt. Ja, heute möchte ich über die Ruhe reden. Der Eddie hat es gelesen, da im Psalm 91. Der findet Ruhe bei Gott. Wie findet man diese Ruhe? Ich möchte anfangen mit einer Frage, und zwar: Wer kennt dich am besten? Außer Gott. Also meistens ist es die Frau, die den Mann kennt, und der Mann die Frau. Aber eine intensivere Beziehung sind die Mütter und ihre Kinder. Die kennen ihre Kinder und sie wissen auch, wie man sie behandelt, um das zu tun, dass sie das tun sollen, was sie tun sollen. Aber der uns am besten kennt, so wie der Matthias das auch gesagt hat, ist Gott selbst. Der ist unser Schöpfer. Der hat uns zusammengestellt. Der weiß alles über uns. Der kennt jedes Detail. Und er kennt auch deine wahre Kondition, so wie du bist. Er kennt dich durch und durch. Er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Herausforderungen, deine Entmutigungen, er kennt alles. Er kennt deine Schwäche, er kennt deine Sünde und dein Zu-Kurz-Kommen. Er kennt es alles. Aber er weiß auch, wie du dich auch bemühst, ihm Ehre zu machen, ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Aber weil er das kennt, hilft er uns auch. Aber er kennt auch unser schlechtes Gewissen. Und das ist das, was immer mit reinspielt. Besonders wenn wir an die Vergangenheit denken, kommt immer unser Gewissen und die Vergangenheit, unsere Vergangenheit kommt. Und manchmal sind wir geplagt bei Tag und bei Nacht durch diese Gedanken. Es ist so, als ob Gott dir einen Spiegel vor dir hinstellt und sagt: Schau mal rein, das bist du. Und du denkst: Nee, ich möchte nicht sehen. Also mit dem, ich weiß nicht, ob ich mich als Freund raussuchen würde. Aber Gott kennt mich. Und das ist manchmal ein bisschen furchteinflößend, weil Gott mich so gut kennt. Aber das Gute ist, das Schöne ist, dass Jesus, er kennt unsere Situation und er kommt in die Welt, weil er weiß, was wir für Menschen sind. Er weiß unsere Not. Und das Schöne ist, er läuft hier auf dieser Erde. Er sieht, was wir sehen. Er macht es durch, was wir durchmachen. Er fühlt mit uns. Er kennt unsere Versuchungen, er kennt uns das, jedes Detail. Und weil er das kennt, kann er auch für uns eintreten. Und das ist auch das, was in Hebräer beschrieben wird. Da steht: Ihnen, seine Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für uns eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünde des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Er kennt unsere Situation und er weiß, was wir durchmachen. wenn man das Passafest anschaut, da wo Gott das eingeführt hat, da musste man ein Lamm raussuchen und dieses Lamm musste man 4 Tage lang im Haushalt aufbewahren. Das war sozusagen schon fast ein Haustier. Und nach 4 Tagen wurde das Lamm geschlachtet. Und so ist es auch in unser Leben. Er kennt uns. Er weiß, was wir durchmachen. Er kennt die Freundschaft. Aber er leidet für uns, er stirbt für uns. Und diese Freundschaft wird gebrochen. Er sieht diese Welt, er kennt den Staub, den täglichen Druck und unsere Herausforderung. Und so sagt er zu uns, durch das, dass er uns kennt, sagt er zu uns in Matthäus Kapitel 11, ein sehr bekannter Vers: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist das, was Jesus uns ermutigend entgegenspricht und sagt: So ist es, kommt her zu mir. Er sagt: Komm, ich kenne deine Situation. Und je mehr, dass du in deine Vergangenheit gräbst, je schlimmer wird es, je weniger, dass wir zu ihm kommen, je schlimmer wird unser Leben, je sinnloser. Jesus beschreibt unsere Situation, weil er uns kennt. Und weil er uns kennt, gibt er uns diesen Vers: Komm zu mir. Das ist das, was euch redet. Das ist das, was der Unterschied macht in deinem Leben. Das Interessante hier ist diese Worte, die hier benutzt werden. Im Griechischen kommt das Wort plagt, kopio. Und das heißt so viel: Wir arbeiten uns die Finger wund. Das heißt so viel: eine Arbeit, die nie aufhört. Eine Bürde, die du tragen hast, die nicht nur leicht, nicht nur schwer ist, sondern auch fast erdrückend ist. Wenn jemand sozusagen stirbt und wir leiden, weil diese Person nicht mehr da ist. Das ist das, was hier auch gemeint wird. Wir versuchen und kommen nie an. Es fehlt immer was. Es ist nie gut genug. Wir erschaffen es nicht. Ich stelle mir das vor, so wie wie das Volk Israel damals in Ägypten, wo sie die Pyramiden oder diese für den Pharao gearbeitet hat. Da ging die Arbeit nie aus. Die waren geplagt, geplagt, geplagt. Und Jesus sagt: Komm. Hier wird beschrieben, dass es um die Perfektion geht. Wir bemühen uns und wir erreichen es nie. Wir erreichen nie den Maßstab, den Gott gesetzt hat. Wir erreichen nie das, was er verlangt. Und das Gesetz fordert und fordert und fordert. Aber dann gibt es auch das andere. Wir machen uns unsere eigenen Probleme. Wir verlangen von uns selbst auch über die Maßen hinaus. Und das zweite Wort heißt portizo. Das heißt so viel überladen. Ich wollte euch ein Bild bringen von einem überladenen Laster. Im Internet kann man die so sehen. Oder so ein überladenes Auto. Aber es hat nicht so geklappt. Also lass es weg. Das heißt so viel, du ladest ein Tier bis zum Fastbrechen. Gell? Man spricht von dem letzten Stroh, wo das Kamel den Rücken bricht oder so. Gell? So in dieser Form wird dieses Wort benutzt. Wir überladen. Und Jesus weiß von dieser Situation, aber er weiß auch, dass es sehr viel mit Religion zu tun hat. Und vielmals ist es so, dass unsere Religion die ganze Freude uns raubt. Und es soll nicht so sein. Und wir fordern von uns selbst eine Last, die wir selbst nicht tragen können. Und wir stellen Gott sozusagen dar wie einen Sklaventreiber. Und so soll es nicht sein. Und Jesus, ihm gefällt es nicht, dass man Gott so als einen Sklaventreiber darstellt. Er sagt, nein, Gott ist kein Sklaventreiber. Er ist derjenige, der uns Freude wünscht. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir einen wahren Urlaub erleben. Eine Zeit der Erfrischung, sozusagen ein Heimkommen. Ein Ort der Ruhe zu finden. Gott sollte den Schatz von größter Bedeutung sein in unserem Leben. Aber dann denken wir, hat Gott nicht auch das Gesetz gemacht? Und das Gesetz, das fordert und fordert und fordert. Und wir versuchen und erreichen es nie. Weil das Gesetz die Perfektion fordert. Und Gottes Gedanken sind, das Gesetz. Ich habe euch das Gesetz gegeben, aber das Gesetz hat nur ein Ziel. Das Gesetz hat nur ein Ziel. Und das ist, dass du zu Gott gehst. Die Last sollte so sein, dass du zu Gott kommst und sagst, ich kann es nicht. Ich versuch's und kann es nicht. Und um das geht's. Das Gesetz fordert von uns, dass wir zu Gott kommen. Weil er ist der Einzige, der es erfüllen kann. Und deshalb kommen wir zu Gott und sagen, ich kann nicht. Da gibt es ja den einen Vers da in Matthäus Kapitel 5, in Deutsch. In Englisch heißt es, blessed are the poor in spirit, for they shall be filled. Gesegnet sind die geistig arm sind. Die wissen, sie sind bankrott. Die sind fertig. Die können es nicht. Und deshalb laufen sie nicht weg von Gott, sondern sie laufen zu Gott und sagen, was soll ich machen? Ich kann nicht. Die Menschheit wird nie das Gesetz perfekt erfüllen. Aber das Ziel ist, dass wir zu Gott laufen und zu ihm kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Das ist auch das, was Jesus auch hier gemeint hat. Komm zu mir. Komm zu mir. Wir versuchen es und wir fallen immer wieder. Es ist einfach ungenügend. Und dann denken wir, okay, gut, wie komme ich um das Gesetz rum? Wie kann ich leben, dass ich um das Gesetz rumkomme? Und der Paulus, der gibt uns einen sehr interessanten Ratschlag. Er gibt uns eigentlich den Schlüssel. Er sagt zu uns, nun spreche ich zu ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist es doch euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für die Menschen nur so lange Geltung hat, wenn er lebt. Wenn eine verheiratete Frau zum Beispiel, ist nur durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihm gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt der Mann jedoch, ist sie nicht mehr an das Gesetz gebunden, es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Es ist sehr interessant, was der Paulus hier schreibt, und er gibt uns hier den Schlüssel. Wenn du stirbst, dann gilt das Gesetz sowieso nicht mehr. Wenn du stirbst, dann bist du tot. Aber dieses Sterben gilt für beide Seiten. Der Paulus hier beschreibt hier die Seite von Jesus. Aber die andere Seite gilt genauso. Wenn ich sterbe, dann gilt das Gesetz mir auch nicht mehr. Jesus ist für mich gestorben, also gilt das Gesetz für Jesus nicht mehr. Und ich, wenn ich sterbe, gilt das Gesetz für mich auch nicht mehr. Eine tote Person zahlt keine Steuern. Eine tote Person braucht kein Bankkonto mehr. Eine tote Person lügt nicht, stiehlt nicht, bescheißt seinen Nachbarn nicht. Er braucht nichts mehr von dieser Welt. Und das Gesetz gilt ihm nicht mehr. Er ist fertig mit seinem Leben und das Gesetz gilt nicht mehr. So geht es, um das Gesetz rumzukommen. Und die Sache ist so: Es ist sehr interessant, was der Paulus dann auch schreibt in Galater Kapitel 2. Da steht er: In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes vom Gesetz gegenüber gestorben, von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch in diesem irdischen Leben, diese irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Sehr interessant, wenn du stirbst, wenn du dein Äußeres gekreuzigt hast, wenn du dein Kreuz jeden Tag auf dich nimmst, so wie Jesus es auch gesagt hat, dann gilt das Gesetz nicht mehr, weil du schon tot bist. Und dann hast du die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Und Jesus kommt dann und sagt: Nimm mein Joch auf euch und lernt von mir. Sehr interessant, wie Jesus hier diese Worte selektiert. Was bedeutet es? Wenn man über ein Joch redet, dann müssen wir mal schauen, was sonst noch in der Bibel steht bezüglich ein Joch. Und dann kommen wir auf 2. Korinther Kapitel 6. Da ist es in der Genfer Übersetzung, die Schlachter sagt aber: Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Also geht ein Joch um eine Verbindung mit irgendjemand. Macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit etwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Etwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Das ist das, was der Paulus hier schreibt. Er beschreibt hier von diesem Joch. Was bedeutet dieses Joch? Hier wird natürlich betont, dass man sich mit Ungläubigen nicht den Einfluss aussetzen sollte, weil ihren Einfluss euch zerstört. Aber es geht eigentlich um eine Hochzeit. Und Jesus sagt hier, seid mit mir verjocht oder seid mit mir verbunden. Eins, eine Mannschaft. Wenn man ein Joch an die Tiere hinspannt, na, ist es eine Mannschaft. Dann tun sie nur eines gemeinsam. Und so ist es auch hier. Zum Beispiel eine Heirat mit irgendjemand ist ein Joch mit dieser Person herzustellen. Ich mache mich für diese Person stark. Und die andere Seite genauso. Deine Stärke wird meine Stärke. Alles, was mein ist, ist auch dein. Und auch andersrum. Mein Konto ist dein Konto. Meine Gesundheit ist deine Gesundheit. Meine Autorität ist deine Autorität. Meine Frau darf unterschreiben bei mir daheim. Die darf das Konto räumen, wenn sie das will. Aber ich habe da großes Vertrauen, die macht sowas nicht. Mein Heim ist dein Heim. Meine Ruhe ist deine Ruhe. Meine Ewigkeit ist deine Ewigkeit. So ist das, so sagt Jesus das, so gibt er das weiter. Das Interessante ist hier, der Tod, der bringt es zustande, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben. Aber wir leben trotzdem noch. Also, gibt es eigentlich nur drei Arten, eine Person zu überzeugen, dass sie was für einen tun kann. Das erste ist, wenn man einen großen Stecken nimmt. Wenn man einen großen Stock nimmt, dann sagt die Person, wir schauen in unsere Welt hinein, wer das größte Gewehr hat oder die größte Kanone, der hat das Sagen. Gell? Also, du folgst mir aus Furcht, sonst wirst du was sehen. Und die zweite Art ist durch Belohnung. Ich sage zu unseren Kindern oder Karin meistens, wenn du lieb bist, dann kriegst du einen Doppelkeks morgens. Und es zieht. Sie lacht. Dann kriegst du einen Doppelkeks. Auf einmal funktioniert es. Gell? Und genau so ist es auch in dieser Welt. Man belohnt Leute mit Geld oder mit irgendwelchen Gütern, was weiß ich. Aber das Motiv hinter diesem Gehorsam ist immer ein falsches Motiv. Wenn man Matthäus anschaut, Kapitel 5, da geht es darum, Jesus sagt, wer eine Frau anschaut, also es fängt in die Gedanken an. Und wenn du nicht befolgen willst und befolgst nur, weil eine Kanone dir im Rücken steht, dann befolgst du in Wirklichkeit nicht. Wenn die Kanone nicht da wäre, dann würdest du deinen eigenen Weg gehen. Und das Gleiche gilt auch mit der Belohnung. Wenn die Belohnung nicht wäre, dann würde ich auch nicht befolgen. Aber dann gibt es den dritten Weg und das ist göttlich. Das ist das, was Jesus hier meint. Und das ist das Gesetz der Liebe. Wenn du mich liebst, dann tust du, was ich dir sage. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Und das ist das, was hier Jesus betont. Nimm mein Joch. Leb für mich aus Liebe heraus. Nicht, weil ich mit einem großen Stock dastehe und nicht, weil ich dir den Himmel verspreche. Nein, folg mir nach, weil du mich liebst. Das ist die einzige Gehorsam, die göttlich ist. Und es ist die einzige Gehorsam, die uns zum Gläubigen macht. Wenn irgendein anderes Motiv dich dazu zwingt, Gottes Gesetz zu halten, dann ist es ein falsches Motiv und es ist für dich einfach nur Gesetz. Wenn du Gott nicht gehorchst aus Liebe heraus, dann brauchst du ihn auch nicht gehorchen. Und dann sagt Jesus, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Also es ist so, damals, wo ich Karin geheiratet habe, da wusste ich, sie liebt mich und ich liebe sie. Es ist kein Stress, mit ihr zu leben. Es ist schön. Ich genieße es, weil sie mich liebt. Und ich finde Ruhe in dieser Beziehung. Ich finde Ruhe mit meiner Frau. Aber genau das Gleiche gilt auch für Gott. Du wirst Ruhe finden, wenn du ihn so liebst, dass seine Gesetze kein Problem mehr sind. Aber dann fragen wir, was für eine Ruhe wird da beschrieben? Und wenn man das Wort anschaut im Originaltext, das heißt so viel wie, wenn du im Krankenhaus operiert wirst und du bist am Genesen. Das ist das, was hier beschrieben wird. Eine Genesung von einer bösen Krankheit oder ein Krebs oder was weiß ich was. Du wirst Genesung finden in mir. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Und so, es ist wie sozusagen wie, wenn ich heimkomme. Da ist alles okay. Da gehöre ich hin. Da bin ich akzeptiert. Und genau so ist es auch bei Jesus. Du bist akzeptiert. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Ich will, dass du mit mir eine Beziehung hast. Und diese Beziehung bringt dir diese Ruhe. Hört sich an wie der Himmel, gell? Und so ist es auch. Fast zu gut, um wahr zu sein. Und so ist es auch. Und das ist das, was hier Jesus sagt. Es ist eigentlich ein Heiratsantrag. Komm zu mir. Komm zu mir. Das Beste, das gibt nichts Besseres, was dir passieren kann, als wenn Gott zu dir sagt, komm, ich will nach dir schauen, ich will dein Liebhaber sein, ich will für dich da sein, ich will für dich sorgen, ich will sorgen, dass es dir gut geht, nicht nur hier auf dieser Erde bis dein Abrufen, sondern bis in alle Ewigkeit hinein. Ich möchte mit einem Vers aus Hebräer noch schließen. Und zwar, das ist das, was der Hebräer schreibt. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Das ist der Gedanke Gottes für dich und für mich. Die wahre Sabbatfeier Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von alle seine Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruht, als er alles erschaffen hat. Wer in diese Ruhe einkehrt, der findet es nicht schwierig, Gott gehorsam zu sein. Es ist eine Freude, es ist eine Ehre, Gott zu gehorchen, bei ihm zu sein. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Ich möchte noch bitten, dass wir kurz aufstanden. Wir beten noch miteinander.